das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wer sich nicht impfen lassen will, der muss auch nicht. Das hat die Politik früh beteuert in der Pandemie und das gilt auch jetzt noch. Doch auf diesem Recht zu beharren, wird immer mühsamer und auch teurer. Nichtgeimpfte müssen immer öfter draußen bleiben aus Restaurants, Bars und Theatern. Schon bald müssen sie die Tests selber bezahlen und nun haben Bund und Länder heute beschlossen, dass Impfverweigerer, die Kontakt zu Infizierten hatten oder aus einem Risikogebiet kommen, kein Geld aus staatlichen Töpfen mehr bekommen für die Zeit der Quarantäne. Was für ganz Deutschland ab November gilt, geschieht jetzt schon unter anderem in Baden-Württemberg. Über einen umstrittenen Weg zu mehr Tempo und mehr Gerechtigkeit beim Impfen, Julia Henninger.
Quarantänefälle durch Corona. Das heißt vieles organisieren für Jenny Wacker. Sie ist Personalchefin. Mehr als 550 Mitarbeitende mussten bisher beim Ventilatorenhersteller Ziel Abeck in behördlich angeordnete Quarantäne. Jetzt ein neuer Fall.
Okay. Wo arbeitet der Mitarbeiter? Okay, ist eine Produktion und ab heute jetzt Quarantäne.
Was tun? Bisher hat die Firma im Quarantänefall weitergezahlt, konnte das Geld dann vom Land zurückfordern. In Baden-Württemberg geht das für Ungeimpfte seit einer Woche nicht mehr.
Es sind definitiv noch sehr viele Fragen offen. Wie das in der Praxis letztendlich aussehen soll, ist für uns noch nicht ganz klar. Dürfen wir einen Impfstatus abfragen? Benötigen wir die schriftlichen Nachweise für Quarantäneanordnungen? Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß voll Fragen, die für uns unheimlich wichtig sind, um möglichst zeitnah und auch möglichst unkompliziert die Themen abzuarbeiten.
Ein paar Meter weiter in der Produktion. Hier stellen Sie Ventilatoren her. Wenn Mitarbeitende an Corona erkranken, bekommen sie weiterhin Lohnfortzahlung. Doch wenn Ungeimpfte in Quarantäne müssen, gibt es nun kein Geld mehr. Das sorge für Verunsicherung im Betrieb.
Der Mitarbeiter, der will ja arbeiten, aber wenn er dann als K1-Person womöglich unter Quarantäne gesetzt wird, dann kann er nicht arbeiten. Und dann fehlt's Geld. Dann ist die Sicherheit weg. Ängste, da kommen Ängste natürlich.
Ab November gilt das bundesweit einheitlich. Das haben die Gesundheitsminister beschlossen, verweisen auf das Infektionsschutzgesetz. Das beinhaltet, wenn man die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen, ist kein Lohnersatz mehr zu zahlen, der schließlich aus Steuergeldern kommt.
Es ist auch eine Frage von Fairness. Daher ist ja auch diese gesetzliche Regelung entstanden. Diejenigen, die sich und andere durch eine Impfung schützen, haben ja dann auch die berechtigte Frage, warum eigentlich für jemanden, der im Urlaub war, im Risikogebiet und weil er nicht geimpft ist, der dann in Quarantäne muss, warum sie dann für so jemanden mitzahlen.
Bei den Gesundheitsministern war auch ein Thema, wie erfahren Firmen, ob Mitarbeitende in Quarantäne ungeimpft sind.
Und von daher ist es vom Bundesministerium heute nochmal klargestellt worden, dass dieser Auskunftsanspruch im Kontext mit der Verdienstausfallsentschädigung möglich ist, weil er ja auch notwendig ist. Wer dann praktisch sagt, ich kann mich nicht impfen lassen, weil es einen medizinischen Grund gibt, der kann das nachweisen durch ein Attest.
Ob die Beschlüsse die Impfbereitschaft bei Mitarbeitenden erhöhen?
Das ist natürlich erhöht es meiner Meinung nach nicht die Impfbereitschaft. Das wird eher eine Gegenwirkung erzeugen, noch ablehnende Haltungen.
Kritiker befürchten zudem, dass Menschen aus Angst vor finanziellen Konsequenzen gar nicht mehr angeben, ob sie Kontakt zu Infizierten hatten.
Und zu den Kritikern dieses Beschlusses gehört auch der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann. Guten Abend, Herr Hoffmann.
Guten Abend, Frau Mioska.
Warum soll die Allgemeinheit den Lohnausfall bezahlen, wenn Ungeimpfte selbstverschuldet in Quarantäne müssen?
Zunächst begrüße ich erstmal, dass die Gesundheitsministerkonferenz in der Lage war, sich auf eine bundeseinheitliche Regelung zu verständigen. Ob diese Regeln allerdings zu Ende gedacht sind, habe ich große Zweifel. Wir haben in Ihrem Beitrag gesehen, dass ganz viele praktische Fragen absolut ungeklärt sind. Die gehen weit ins Arbeitsrecht hinein und ich halte es für falsch, dass hier die Daumenschrauben angelegt werden, dass Konflikte in die Betriebe hineingetragen werden. Und werbe dafür, dass wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen, dass die Impfquote deutlich höher wird. Aber das, was heute beschlossen wird, ist eine einseitige Belastung auf dem Rücken der Beschäftigten. Das sehen mittlerweile auch zahlreiche Arbeitgeber so.
Jetzt haben Sie die Frage aber nicht so richtig beantwortet. Die Politik argumentiert mit Gerechtigkeit. Wenn ich mich impfen lasse, dann tue ich das nicht nur zu meinem eigenen Schutz, sondern auch zum Schutz der Gesellschaft. Der das nicht macht, der tut es nicht. Warum soll ich für den bezahlen?
Es gab kein Problem. Wir haben nach wie vor keine Impfpflicht. Und wenn man jetzt argumentiert, wer sich nicht hat impfen lassen, im Quarantänefall dann der Arbeitgeber keine Entgeltfortzahlung erhält, dann ist das eine verdeckte Impfpflicht. Und da sagen wir, da muss sich die Politik ehrlich machen. Im Übrigen wird diese Regelung nicht dazu beitragen, im nennenswerten Umfang die Impfquote zu erhöhen. Da sollten wir ganz andere Anstrengungen unternehmen, wozu Arbeitgeber und Gewerkschaften bereit sind.
Wenn Sie sagen, eine Impfpflicht wollen Sie nicht durch die Hintertür, wollen Sie dann eine durch die Vordertür?
Die Frage habe ich erwartet. Natürlich wollen wir das nicht. Deshalb sagen wir, es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite ein Grundrecht haben auf körperliche Unversehrtheit, dass die Menschen ein Selbstbestimmungsrecht haben und darüber entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Ich halte es für falsch, dass Menschen, die keine gesundheitlichen Einschränkungen haben, sich nicht impfen lassen. Impfen heißt auch immer Solidarität üben, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, aber auch aus eigenem Schutzinteresse heraus. Deshalb sollten wir dafür werben, dass die Impfquote deutlich erhöht wird, aber eben nicht zulasten der Beschäftigten. Und im Übrigen, das wurde in dem Beitrag auch deutlich gemacht, es gibt keine rechtliche Grundlage, dass die Beschäftigten ihren Impfstatus offenlegen. Das müssen sie aber jetzt machen. Und im Fall, dass sie sich nicht haben impfen lassen können, weil gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, erfährt der Arbeitgeber über gesundheitliche Gefährdungen, Risiken des Beschäftigten. Das sind ganz sensible Gesundheitsdaten. Da wollen wir nicht, dass die Arbeitgeber davon erfahren. Das hat einen hohen Wert, dass Menschen eben ihre Gesundheitsdaten, sensible Daten dem Arbeitgeber nicht preisgeben müssen. Viele Arbeitgeber verhalten sich total korrekt. Aber wir haben viel zu viele, die das missbrauchen. Und dafür sind Gewerkschaften da, Menschen vor solchem Missbrauch auch zu schützen.
Was sind denn das für sensible Daten? Dieser Auskunftsanspruch ergibt sich doch auch schon aus dem Infektionsschutzgesetz. Und irgendwie ist es doch auch logisch, wenn einer in Quarantäne geht, dann ist doch klar, dass er ungeimpft ist. Dann muss ich doch diese Daten gar nicht mehr schützen.
Ja, aber er bekommt ja die Fortzahlung oder der Arbeitgeber bekommt die Erstattung für den Fall, dass eine Infektion vorliegt, obwohl die Kollegen, Kolleginnen geimpft sind. Weil wir wissen auch, dass es nach wie vor ein Restrisiko gibt. Auch Geimpfte können sich infizieren.
Aber das ist ein sehr geringer Teil, Herr Hoffmann.
Das ist ein geringer Teil, aber auch das sollten wir ernst nehmen. Deshalb frage ich mich immer wieder, was ist die Zielgenauigkeit dieser Regeln? Da haben wir ganz andere Möglichkeiten. Die Politik hat das Angebot von Arbeitgebern und Gewerkschaften bislang nicht wahrgenommen, dass wir uns an einem runden Tisch zusammensetzen, da nach ordentlichen Lösungen suchen, die wir auch im Angebot haben, dann würden wir ohne Daumenschrauben für die Beschäftigten Lösungen finden und die Konflikte eben nicht in die Betriebe hineinzutragen. Ich glaube, das ist ein Grundverständnis, das viele Arbeitgeber teilen. Deshalb halten wir diese Lösung nicht für zielführend.
Haben wir verstanden. Danke Ihnen für das Gespräch, Rainer Hoffmann.
Ich danke Ihnen. Schöne Grüße nach Hamburg.
Ja, wie viel staatlicher Druck auf Impfskeptiker darf sein? Dazu hat Michael Stempfler aus dem ARD-Hauptstadtstudio diese Meinung.
Eigentlich würde ich mir wünschen, dass die Politik die Bürger mit Argumenten überzeugt und keinen Druck aufbauen muss, um wichtige Ziele zu erreichen. Doch trotz aller Bemühungen zögert oder verweigert sich bis heute ein nicht unerheblicher Teil, sich impfen zu lassen. Und zwar auf die Gefahr hin, dass die Gesellschaft die Pandemie nicht in dem Maße eindämmen kann, wie es möglich wäre. Deshalb kann der Staat nicht mehr nur zuschauen und auf mehr Einsicht hoffen. Gesundheitsminister Spahn hat also zu Recht erkannt, der Staat muss handeln. Daher keine Lohnfortzahlung, wenn eine nicht geimpfte Person in Quarantäne muss, weil sie etwa Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte. Natürlich hat so eine Regelung auch Nachteile. Konkret Unmut bei Impfskeptikern. Und ja, diese Entwicklung bereitet auch mir Sorgen. Nur was, wenn der Staat keinen Druck ausübt? Keinen Druck ausüben, abwarten, nicht handeln, das wäre noch gefährlicher. Der Grund, es gibt in der Querdenkenszene genügend Verschwörungsideologen, die unseren Staat schlecht reden. Damit meine ich nicht berechtigte Kritik an der Corona-Politik. Nein, es gibt Extremisten in der Querdenkenbewegung, die vor allem im Netz Unentschlossene regelrecht aufhetzen. Wie das im schlimmsten Fall enden kann, mussten wir in Ida Oberstein miterleben, wo ein Maskenverweigerer aus Hass auf die Corona-Politik mutmaßlich gemordet hat. Das Tötungsdelikt von Ida Oberstein muss uns eine Warnung sein. Ja, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo der Staat den Druck auf Impfskeptiker erhöhen muss, um ihnen klipp und klar zu sagen, ihr könnt nicht einfach nur warten. Ihr müsst euch möglichst jetzt entscheiden. Sonst wird die Gefahr, dass ihr von Extremisten vereinnahmt werdet, noch größer.
Die Meinung von Michael Stempfler. Als im Juni die letzten Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan nach Deutschland zurückkehrten, waren nicht wenige enttäuscht. Niemand war da von den Verantwortlichen, um einen Einsatz zu würdigen, der ohnehin über die vergangenen 20 Jahre zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hatte und der so desaströs endete. Dass die Politik sich lange scheute, die Todesgefahr der Mission offen zu benennen, dass auch die Kanzlerin in letzter Zeit einen Bogen machte um das Thema wie auch um das Land selbst, das empfanden viele in der Bundeswehr als mangelnde Wertschätzung. Heute immerhin bekamen sie wertschätzende Worte, als Kanzlerin und Verteidigungsministerin jenen Soldatinnen und Soldaten dankten, die die 11-tägige Luftbrücke bauten, raus aus Afghanistan. Peter Becker.
Ein feierlicher Appell, um die Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz in Afghanistan zu würdigen. Die Evakuierungsmission ist abgeschlossen, doch das Erlebte noch längst nicht verarbeitet.
Menschen in ihrer Verzweiflung, die die eigenen Kinder oder zum Teil Säuglinge durch die Menge gegeben haben, in der Hoffnung, dass wenigstens ihre Kinder dieses Land verlassen können, das waren schon sehr prägende Erlebnisse.
Da hatten wir einen einzelnen Mann, der dort mit sich gehadert hat, ob er mitfliegen soll, weil sein Bruder dementsprechend noch vor dem Tor war. Bis kurz vor dem Abflug war er sich nicht sicher, ob er den Flug antreten möchte.
Seit 2003 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nur noch selten die Truppe in Afghanistan besucht. Ihre Anwesenheit heute vielleicht so etwas wie eine späte Würdigung. Fern der Kameras trifft die Kanzlerin auch Angehörige von Soldaten aus Seedorf, die bei früheren Einsätzen in Afghanistan getötet wurden. Zur Truppe spricht aber ausschließlich die Verteidigungsministerin.
Wir müssen aus dem Afghanistan-Einsatz und seinem Ende lernen. Für die Bundeswehr, für die Handlungsfähigkeit Deutschlands und Europas, für realistische Zielsetzungen künftiger Einsätze. Das sind wir nicht nur den Gefallenen und Getöteten und ihren Hinterbliebenen schuldig, nicht nur denjenigen, die in den vergangenen 20 Jahren ihren Kopf in Afghanistan hingehalten haben.
Insgesamt 150.000 Soldatinnen und Soldaten haben in Afghanistan ihren Dienst geleistet. Die Frage nach dem Sinn des Einsatzes beschäftigt auch viele der Soldaten, die heute geehrt werden.
Ich bin froh über jeden Einzelnen, den wir rausholen konnten. Es ist natürlich schade, dass wir nicht jeden mitnehmen konnten, auch dass noch Ortskräfte vor Ort sind.
Wir hoffen alle, dass es gründlich aufgearbeitet wird, um halt eventuell solche Sachen in der Zukunft zu vermeiden bzw. anders anzugehen.
Der Afghanistan-Einsatz ist für die Bundeswehr beendet. Die Aufarbeitung beginnt erst.
Das Land, das die Soldatinnen und Soldaten zurückgelassen haben, gleicht heute wieder jener Glaubensdiktatur, die sie seinerzeit vorfanden. Die Taliban sind zurück an der Macht und die Hoffnung, dass es diesmal andere Taliban, moderatere sein würden als damals, sie schwindet Woche um Woche. Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder leben als Flüchtlinge im eigenen Land. Und ihnen fehlt es an allem, auch an der Hilfe derer, die das Land verlassen und sie empfinden es so, im Stich gelassen haben. Oliver Meyer erzählt die Geschichte einer Familie, die vertrieben wurde und nun in noch größerer Not lebt.
Kilometerlang fahren wir über Schotterstraßen heraus aus Masai Sharif. Nach etwa einer Stunde kommen wir in ein Flüchtlingslager und treffen dort Sheikh Taher.
Salam, Sheikh. My name Oliver.
Er kommt aus einem Dorf etwa 100 Kilometer von hier entfernt. Mit seiner Familie ist er vor 1,5 Jahren mitten ins Nichts geflüchtet. Wir kommen aus einer Region, in der schon lange Krieg herrschte. Irgendwann haben die Taliban unser Dorf eingenommen. Wir mussten verschwinden. Alles war zerstört. Eine Rakete hat unser Haus getroffen. Es lag in Ruinen. Nun müssen sie in einer Art unterirdischen Höhle leben, so wie etwa 100 andere Familien hier. Er führt uns in sein Zuhause. Dass es nicht für mehr gereicht hat, dafür schämt er sich vor uns. Um so etwas wie Wände zu haben, haben wir Säcke mit Erde befüllt und sie um unsere Hütte verteilt. Wir haben kein Geld. Deswegen konnten wir kein Holzhaus bauen. Wenn es regnet, kommt hier viel Wasser herein. Im Winter droht das Plastikdach durch den Schnee einzubrechen. Im zweiten Raum treffen wir seine Familie. Er hat eine 1,5-jährige Tochter und eine Frau. Beiden geht es nicht gut. Ich und mein Kind, wir sind beide krank. Der Arzt sagt, dass ich Gelbsucht hätte, aber ich kann mir keine Behandlung leisten. Nur ab und zu bekomme ich Medikamente. Zum Arzt darf ich nicht mehr, weil ich beim letzten Mal nichts zahlen konnte. Die Familie lebt weit unterhalb der Armutsgrenze. Pro Tag haben sie knapp 20 Liter Wasser und ein paar Scheiben Brot zur Verfügung. Viel zu wenig, um satt zu werden. Im Winter ist es noch schlimmer, dann herrschen eisige Kälte und heftiger Schneefall. Einmal war es so extrem, dass ich das Dach vom Schnee freiräumen wollte. Mein Mann war nicht da, also nahm ich ein paar Küchenutensilien und stieg auf die Plastikplane. Doch die Plane knickte ein, ich fiel herunter. Zu dem Zeitpunkt war ich schwanger. Ich verlor unser Kind. Bevor die Taliban die Macht übernahmen, erhielten die Flüchtlinge noch regelmäßig Hilfe von internationalen Organisationen. Seit Wochen aber gibt es kaum noch Lieferungen. Ihre Hoffnung, nicht in Vergessenheit zu geraten. Ich bitte die internationale Gemeinschaft, uns zu helfen. Wir hätten so gerne einen Funken Hoffnung für die Zukunft. Wir sterben hier an Armut und Unterernährung. Zurück in unsere Heimat können wir nicht, denn dort ist alles zerstört. Am Ende will mir Sheikh Taher noch etwas zeigen. Es ist die Moschee, ein kleines Zelt, das den Familien hier viel bedeutet. Er führt mich hinein und erzählt mir, dass er hier in besonders schwierigen Momenten Trost findet. Immer wenn mich das Gefühl der völligen Hoffnungslosigkeit überkommt, komme ich hierher. Ich bete um Hilfe und darum, inneren Frieden zu finden. Oft gelingt es mir, mich hier zu sammeln. Anschließend kehrt die Hoffnung zumindest ein wenig in mein Herz zurück. Es sei schwer, in der jetzigen Situation die Hoffnung nicht aufzugeben. Und doch halte er noch immer an seinem Glauben fest, dass sich das Leben seiner Familie noch zum Guten wendet.
Und zu der Not kommt bei vielen auch noch die Angst dazu, von den Taliban aufgespürt und getötet zu werden. Bei der Luftbrücke im August konnte nur ein Bruchteil derer gerettet werden, die auch den Deutschen geholfen haben. Und deswegen schalten wir jetzt nochmal zu Oliver Meyer direkt nach Kabul. Oliver, haben Sie Kontakt zu ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr?
Ja, ich habe Kontakt zu vielen ehemaligen Ortskräften. Bis heute Morgen war ich ja noch in Mazar-i-Sharif, wo die Bundeswehr ihr Lager hatte. Und dort sind noch sehr, sehr viele ehemalige afghanische Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Und die fühlen sich im Stich gelassen von Deutschland, vom Auswärtigen Amt. Viele haben auch schon mal mit dem Auswärtigen Amt Kontakt gehabt, haben aber jetzt seit Wochen wirklich nichts mehr von ihnen gehört. Und sie sagen, sie haben Angst. Sie haben Angst, dass die Taliban irgendwann vor ihrer Tür stehen, ihnen und ihren Familien etwas antun und harren jetzt in ihren Häusern teilweise aus, teilweise harren sie in Hotels aus und sie hoffen einfach darauf, dass jetzt noch ein Wunder geschieht, sagen sie, und dass sie irgendwie über irgendwelche Wege ausgeflogen werden.
Wir haben ja über Wochen auf diesen Flughafen von Kabul geschaut, als verzweifelte Menschen versuchten, mit den allerletzten Maschinen noch rauszukommen. Wie sieht's denn da heute jetzt aus?
Es war auch für uns eine sehr, sehr surreale Situation, heute in Kabul zu landen. Wir haben alle diese Bilder noch vor Augen. Chaos am Flughafen. Es gab den Anschlag am Flughafen. Die Leute haben verzweifelt versucht, noch irgendwie auf einen der letzten Evakuierungsflieger zu gelangen. Und jetzt war da so quasi Ordnung am Flughafen, wie man sich so einen Flughafen eben vorstellt. Der Betrieb lief recht normal. Erst als man aus dem Flughafen rausging, dann hat man gesehen, die Taliban haben überall Checkpoints aufgebaut. Also Normalpersonen kommen gar nicht mehr in die Nähe des Flughafens, nur wenn man ein gültiges Ticket hat. Und wir haben auch versucht, mit den Leuten zu sprechen, die da ausgeharrt haben am Flughafen. Aber sie sagen alle, wir wollen nicht darüber sprechen, das sind traumatische Ereignisse. Außerdem trauen wir uns gar nicht mehr raus. Also man sieht, die Angst ist hier in Afghanistan noch allgegenwärtig.
Danke für Ihre Eindrücke. Oliver Meyer aus Kabul.
Sehr gerne.
Und wir kommen zum deutschen Wahlkampf. Und in dem gilt es für die Parteien gerade jetzt, wenige Tage vor der Wahl, noch jene von sich zu überzeugen, die nicht sicher sind, wen sie wählen oder ob sie es überhaupt tun. Von Wahlbeteiligung vergangener Jahrzehnte hat sich Deutschland längst verabschiedet. Jeder vierte Wahlberechtigte bevorzugte es bei der Bundestagswahl 2017 nicht zu wählen. Und in Duisburg, im Wahlkreis 116, war es sogar fast jeder dritte. Woher kommt diese Wahlmüdigkeit? Birgit Firnig hat nachgefragt.
Hier im Duisburger Norden, in den Stadtteilen rund um die alten Stahlwerke, trifft man sie. Menschen, die nicht wählen.
Ich habe seit meinem 18. Lebensjahr nicht einmal gewählt. Werde ich auch nicht. Mache ich nicht.
Um ehrlich zu sein, bei dem Kasperletheater weiß man gar nicht, was man wählen soll. Ist schlimm.
Die Bütchenbesitzerin Birgit Fuchs will sich damit nicht abfinden. Sie ist hier in Duisburg-Hamborn aufgewachsen. Politikverdrossenheit nimmt sie in ihrem kleinen Kiosk nicht hin. Jeden ihrer Kunden fragt sie daher.
Und, haben wir den schon gewählt?
Und so redet sie viel über Politik in diesen Tagen, über Mindestlohn und Chancengleichheit. Viele ihrer Kunden sind auf Hilfe vom Staat angewiesen.
Also ich finde das unmöglich, wenn die Leute nicht zur Wahlurne gehen. Den Leuten ist das irgendwie alles so egal. Also, aber alle schimpfen und meckern. Und dann, wenn ich denen sage, habt ihr den gewählt? Nein, es ändert sich sowieso nichts. Ja, es kann sich ja auch nichts ändern, wenn ihr auch nicht wählen geht.
Menschen aus 136 Nationen leben in dem einstigen Stahlarbeiterviertel. Doch das sei nicht die Ursache, warum so wenige wählen gehen, erklärt die Politologin Isabel Borucki. Sie erforscht seit Jahren Wählerverhalten.
Migration ist kein Thema, aber eben Arbeit oder eben keine Arbeit zu haben. Das hat im Wesentlichen mit der sozioökonomischen Situation zu tun, also mit geringem Einkommen, mit oftmals dann auch gekoppelt mit geringerer Bildung. Und die ist halt leider oftmals auch in denselben, also in vielen Stadtteilen konzentriert und eben nicht über eine Stadt verteilt.
Viele, mit denen wir sprechen, fühlen sich nicht wertgeschätzt. Sie glauben nicht, dass sich nach der Wahl etwas ändert.
Ich bin gefrustet und ich gehe deswegen nicht wählen. Aus Protest, ganz genau. Wenn ich das bekomme. Allein schon, dass die Gesellschaft in zwei geteilt wird, das...
Ich lebe ja schon seit 40, 45 Jahren in Deutschland. 47 Jahre. Ich habe ein paar Mal gewählt. Aber inwieweit werden unsere Interessen denn hier wahrgenommen?
Politiker soll man nie glauben. Deshalb, ich protestiere und ich wähle nicht. Nirgendwo in Deutschland wird das gemacht. Die denken nur eins, die Tasche.
Sie fühlen sich ins Abseits gedrängt. Der Stadtteil wie auch andere im nördlichen Ruhrgebiet habe den Strukturwandel von der Kohle-Stahl-Region zur modernen Industrie noch nicht vollzogen.
Insofern muss man gucken, dass eben solche abgehängten Bezirke erst gar nicht entstehen, solche Ghettos.
Die Kioskbesitzerin Birgit Fuchs will nicht aufgeben.
Ich versuche den Leuten auch alles so ein bisschen zu erklären, auch mit den Wahlen. Ich würde denen auch helfen, auch mit Briefwahl, ist auch gar kein Problem.
Denn es ginge nicht an, dass so viele Menschen hier nicht wählen.
Der Klimawandel schreitet in Deutschland schneller voran als andernorts. Das zeigt eine Untersuchung, die der Deutsche Wetterdienst zum Auftakt eines Extremwetterkongresses in Hamburg vorgelegt hat. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Konstantin Schreiber.
Aus dem Papier geht hervor, dass weltweit die Temperatur im Mittel um etwa 1,1 Grad höher liegt als in der Zeit von 1881 bis 1910. In Deutschland sind es fast 1,6 Grad. Wissenschaftler fordern deshalb schnelle Maßnahmen gegen den Klimawandel. Wegen unverändert steigender CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre drohten nicht mehr umkehrbare Folgen und mehr Extremwetter. Mehr als zwei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der Rheinland-Pfälzische Landtag heute einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Einem entsprechenden Antrag der CDU stimmten auch die Fraktionen von AfD und Freien Wählern zu. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP enthielt sich. Nach 10 Jahren Flaute investieren Unternehmen weltweit so stark wie zuletzt im Boomjahr 2007. Zu den Gründen mehr von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Aufschwung läuft, Firmen machen wieder hohe Gewinne. Sie kommen weiterhin ultragünstig an Kredit. Das Geld investieren die Unternehmen in den Wandel ihrer Geschäftsmodelle, um digitaler und klimaneutraler zu werden. Dies soll den Erfolg in der Zukunft sicherstellen. Überall auf der Welt fahren Unternehmen ihre Investitionen drastisch hoch. Um 13% dürften sie dieses Jahr steigen. Insgesamt wird wohl die Rekordsumme von 3.100 Milliarden Euro investiert. Am meisten Geld fließt dorthin, wo der Schuh drückt, in Halbleiter, um den Mangel an Computerchips zu beheben. Zudem stecken die Unternehmen viel Geld in den Ausbau der Online-Geschäfte, in Software und in die Elektromobilität.
Von heute an sind Teile des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin wieder für den Publikumsverkehr zugänglich. Gezeigt werden Kulturgüter der Kolonialzeit, unter anderem aus Afrika, Asien, Ozeanien und den USA. Ein Teil davon gilt als Raubkunst. Bundespräsident Steinmeier mahnte bei der Eröffnung eine stärkere Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte an. Da gebe es noch Wissenslücken.
Die Tage können lang werden hinter Gittern. Und hier in diesem sächsischen Gefängnis leben Menschen, für die Zeit ganz besonders kostbar ist, sind sie doch schon ein wenig älter als andere Gefangene. So wie die Gesellschaft insgesamt immer älter wird, gilt das natürlich auch für die Welt jenseits der Gefängnismauern. Und wer hier einsitzt, braucht manchmal besondere Betreuung, weil oft Krankheiten oder körperliche Therapien den Alltag mitbestimmen. Sven Knobloch war mittendrin in der Justizvollzugsanstalt in Waldheim und bekam einen seltenen Einblick in eine für uns verschlossene Welt.
Arbeiten im Gefängnisgarten. Für Gerd D. ist es eine willkommene Abwechslung im Alltag. Seit einem Jahr sitzt er hier in der JVA Waldheim.
Bei mir ist es so, ist noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Also sind noch um 5 Jahre.
Der 64-Jährige hatte den Hof seiner Schwester niedergebrannt und seinen Neffen mit einer Eisenstange angegriffen.
Das ist ein Konflikt, der ist über Jahrzehnte von kleinen entstanden. Für mich war klar, wenn die Tat geschieht, was dann hinterher passiert.
Aufgrund seines Alters sitzt Gerd D. auf der Seniorenstation der JVA. Anja Schmeißer ist hier als Ergotherapeutin beschäftigt, um mit den älteren Insassen zu arbeiten. Unabhängig von der Schwere der Tat versucht sie, sie mobil zu halten.
Es gibt auch Gefangene, die dann einfach sagen, oh, was habe ich denn draußen noch? Wer wartet denn auf mich? Ne? Ich habe ja eigentlich gar nichts. Das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Mein Gesundheitszustand interessiert mich gar nicht. Und da ist es natürlich dann noch von größerer Bedeutung, diese Gefangenen dann zu motivieren, um einfach dort auch zu schauen, dass man die rausbekommt.
Auf der Seniorenstation sitzen rund 50 Männer aus ganz Sachsen ein, alle mit mehrjährigen Haftstrafen. Der Jüngste ist 55, der Älteste 80 Jahre alt. Filmen lassen will sich hier kaum jemand. Andrea Jesse arbeitet hier schon seit Jahren als Sozialpädagogin. In den 90ern wurde das Projekt Seniorenstation ins Leben gerufen, weil es immer mehr ältere Häftlinge gab. Ein Grund aus ihrer Beobachtung: Altersarmut.
Danach ist natürlich auffällig, dass die Inhaftierten, die bei uns landen, in der Regel über relativ kleine Einkommen verfügen. Das heißt, es scheint so eine Tendenz zu geben, dass Altersarmut sich dann auch in Kriminalität äußert. Das wären so Deliktbereiche von Diebstahlsdelikten, Vermögensdelikten, Betrugsdelikten, die sich also in Armut, also ursächlich dann auch äußern.
Zurzeit arbeiten Sie hier in Waldheim daran, die Kapazitäten für pflegebedürftige Häftlinge weiter auszubauen. Sie sind sich sicher, der demografische Wandel wird den Bedarf weiter steigen lassen.
Wenn wir mehr ältere Menschen haben, die natürlich statistisch auch kriminell werden, dann wird man letztendlich in der Konsequenz auch mehr ältere Inhaftierte haben. Und deswegen wird man dieses Projekt des Seniorenvollzuges auch ausweiten müssen.
Gerd D. ist inzwischen wieder in seiner Zelle. 8 Quadratmeter mit Nasszelle. Seine Tat bereut er nicht, sagt er. Wenn er hier rauskommt, wird er 70 Jahre alt sein.
Man gewöhnt sich dran auf der einen Seite, man muss sich ja auch dran gewöhnen. Es wichtig ist ja, dass man eben doch wenigstens die Zeit, wo man raus kann, aus diesem Zimmer auch ausnutzt. Sonst würde es dann wirklich so ein bisschen unwohl.
Die Frage, wie man mit älteren Straftätern umgeht, wird die Gesellschaft in Zukunft stärker beschäftigen. Hier in Deutschlands ältestem Gefängnis stellt man sich schon darauf ein.
Es ist ein Traumziel für Taucherinnen und Meeresforscher, doch die Korallenriffe der Welt, sie sterben. Experten schätzen, dass nur noch wenige Jahre bleiben, um diese wunderbare Unterwasserwelt zu retten. Und das auch nur, wenn die Welt es schafft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Auf San Andres, einer kleinen Insel 770 Kilometer nordwestlich der kolumbianischen Küste, versuchen die Menschen ganz buchstäblich, sich gegen den Klimawandel zu stemmen. Sie forsten ein Riff regelrecht auf und versuchen so, neuen Lebensraum entstehen zu lassen. Xenia Böttcher war auf San Andres.
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit für Fanor Montoya und sein Team. Seit 8 Jahren hat sich der Kolumbianer der Rettung der Korallenriffe verschrieben. Der Meeresbiologe bringt gesunde Korallenstücke an, wo andere abgestorben sind. Die Korallenriffe der Welt sind sehr bedroht. Die Zeit spielt gegen uns. Alles, was wir tun können, ist wichtig und jeder muss seinen Beitrag leisten. Fast 30% der Korallen der Karibik sterben gerade schleichend. Überfischung, zu viel Abwasser und Düngemittel im Meer. Durch den Klimawandel erwärmt sich das Wasser, Hurricanes wüten stärker. All das führt zum Korallensterben. Auf der kolumbianischen Insel San Andres gibt es nun Grund zur Hoffnung und die kommt aus Europa. Fanor hat ein deutsch-schweizer Team auf die Karibikinsel eingeladen. Sie wollen nicht nur Riffe restaurieren, sie wollen neue Riffe erschaffen mit ihren Tonbausteinen.
Das Material Ton ist eben recht porös und dadurch einfach ein gutes Substrat für Korallen, aber auch für andere Tiere, die das Riff verfestigen.
Fische brauchen Korallen und Korallen brauchen Fische. Ein Kreislauf, der bedroht ist. Das betrifft auch den Menschen, denn ein gesunder Ozean bringt Menschen Fisch zum Essen und Sauerstoff zum Atmen. Das internationale Team aus freiwilligen Helfern startet jetzt das wissenschaftliche Pilotprojekt.
Es ist ein Erfolg, wenn wir merken, nach ein paar Monaten und sogar ein paar Jahren, dass es gibt Recruits von Korallen, also dass Babylarven von Korallen sich fest und einsiedelt haben in unsere Briefs.
Auf Betonfundament errichten sie die unterschiedlich designten Bausteine. 3 Jahre haben die Meeresbiologinnen Ulrike und Hanna zusammen mit der Tonkünstlerin Marie die besten Strukturen erforscht und entwickelt, damit sich hier Fische und Korallenpolypen ansiedeln, mit dem Ton verwachsen und selbstständig weiterwachsen. Der Aufbau gelingt, der erste große Schritt. Doch auch wenn das Projekt funktioniert, wäre das nur eine Notlösung.
Wir müssen auf jeden Fall die nächsten 30, 40 Jahre Klimawandel unter Kontrolle bekommen. Sonst ist all das, was die ganze Community macht an Korallenwissenschaftlern und Coral Restoration Menschen, eigentlich umsonst.
Um die Ansiedlung zu beschleunigen, heftet das Team widerstandsfähige Korallenfragmente an die Tonbausteine. Wenn das Experiment gelingt, wollen sie kilometerweise Riffe bauen. Ich sage, lasst uns gemeinsam Korallenriffe aufbauen. Nicht nur tauchen, sondern etwas Sinnvolles tun. Lasst uns ein Vermächtnis hinterlassen. 3 Tage dauert der Aufbau ihres Riffs. Ab jetzt muss die Natur ihr Werk über Jahre selbst tun. Der erste Fisch schaut schon vorbei und vielleicht akzeptiert er das Tonriff schon bald als neues Zuhause.
Und vom Klimawandel ist es nun ein kleiner Schritt zum Wetter, das vermutlich nicht karibisch anmutet, Donald.
Na, zumindest spätsommerlich geht es zumindest im Süden weiter. Nur im Norden gibt es morgen einen Hauch von Herbst. Können wir uns mal anschauen auf dem Vorschaufilm. Wir sehen immer noch sehr viel Orange, aber hier kommen dichte Wolken von Nordwesten herein, bringen auch mal etwas Regen. Und vor allem morgen gibt es dann auch mal ein paar schwere Sturmböen an der Küste. Aber ansonsten wird dann die Warmluftzufuhr von Südwesten sogar wieder verstärkt, bevor Sonntag dann Gewitter aufkommen. Schauen wir in die kommende Nacht, da ist noch relativ ruhig. Letzte dichte Wolken im Osten lösen sich auf. Nebelfelder bilden sich im Westen und im Süden. Im Norden tauchen dann dunkle Wolken auf, die sich morgen im Tagesverlauf weiter in die Mitte Deutschlands voranbewegen, bringen gebietsweise etwas Regen und an der Küste wird es, wie gesagt, morgen vorübergehend auch mal stürmisch. Die tiefsten Temperaturen gibt es heute Nacht natürlich im windstillen und wolkenarmen Süden. Dort teilweise nur 3 bis 4 Grad, an den Küsten sehr milde 16 bis 13 Grad. Die höchsten Temperaturen morgen natürlich auch mit dem Sonnenschein am Oberrhein, 23 bis 24 Grad, im Norden recht kühle 16 bis 17 Grad. Und jetzt schauen wir auf die nächsten Tage und da gibt es diese Zweiteilung in Deutschland. Das heißt im Norden und im Osten dichte Wolken am Freitag, gelegentlich leichtes Getröpfel. Das Ganze wird sich am Samstag aber langsam auflösen. Im Westen und auch im Süden ändert sich nicht viel. Nach Auflösung von lokalen Nebelfeldern gibt es dort bis zu 26 Grad am Samstag, auch der Sonntag noch warm. Aber wie gesagt, dann kommen auch schon mal ein paar Gewitter von Südwesten her an.
Die Aussichten von Donald Becker, vielen Dank. Und damit enden wir in den Tagesthemen. Hier bespricht jetzt Sandra Maischberger die Themen der Woche mit ihren Gästen, darunter heute Hubertus Heil und Friedrich Merz. Um 0.05 Uhr bringt sie Susanne Stichler im Nachtmagazin auf den neuesten Nachrichtenstand. Und morgen sind wir wieder da. Dann begrüßt sie an dieser Stelle Alina Buth. Tschüss.